ARD.
Ich hätte mir nie vorstellen können, in was das alles mal total ausartet.
Diese ganze vernetzte Sicherheit war auf gut Deutsch gesagt ein Schuss in den Ofen in diesem Einsatz, aus meiner Sicht.
Man hat sich sehr viel vorgenommen, ohne wirklich die Mittel dafür zu haben. Und vielleicht auch nicht die Bündnispartner.
Es hat ja nie also eben eine Strategie also für den deutschen Einsatz gegeben.
Wir können gar nicht tief genug einsteigen in die Lehren, die wir aus Afghanistan ziehen können. Alleine schon denen gegenüber, die in Afghanistan geblieben sind.
Killed in Action. Staffel 3. Mission ohne Ziel. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Folge 5. Keine Antwort.
Warum war der Müller in Afghanistan? Warum hat der Müller seine Gesundheit verloren, die ihn ein Leben lang begleiten wird? Egal wo ich bin, egal was ich mache, diese Scheiße holt mich immer wieder ein und das macht mich zornig. Ich bin wirklich wütend und viele meiner Einsatzveteranen sind zornig auf das. Wir von der Politik keine Antwort bekommen, bis heute nicht.
Der Soldat Robert Müller war 2001 einer der ersten, die im Afghanistan-Einsatz verwundet wurden seitens der Bundeswehr und einer der ersten, die ein Trauma davon getragen haben, von dieser Explosion auf dem Sprengplatz damals in Kabul. Die Bilder wurden wieder wach nach dem Fall von Kabul 2021 und auch die Fragen von ihm sind wieder da.
Und Robert ist nicht der Einzige. Ich habe mit sehr vielen Veteranen gesprochen, aus Afghanistan, die das ganz ähnlich empfinden wie Robert, die gesagt haben, nach dem Fall von Kabul, nachdem sie diese Bilder sehen mussten, seien sie regelrecht retraumatisiert worden.
Die deutsche Politik hat nach dem desaströsen Ende des Afghanistan-Einsatzes ein Versprechen abgegeben, nämlich, dass sie diesen Einsatz grundlegend aufarbeiten will.
Schonungslos würde man das tun, hat zum Beispiel die ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer versprochen. Und viele haben ja gesagt, dass man es gerade denen, die in Afghanistan ihr Leben verloren haben oder denen, die traumatisiert worden dort, besonders schuldig sei, Fehler klar zu benennen und für die Zukunft, für zukünftige Einsätze zu lernen.
Und nun gibt es Menschen in der Politik, die nach Antworten suchen. Seit September 2022 arbeiten eine Enquete-Kommission und ein Untersuchungsausschuss im Bundestag den Einsatz auf. Und eines der Ziele ist es, Lehren zu ziehen, Lehren für die Zukunft, sicherzustellen, dass sich bestimmte Dinge nicht wiederholen, bei noch laufenden und auch bei kommenden Einsätzen. Michael Müller, der frühere Bürgermeister Berlins, ist der Vorsitzende dieser Enquete-Kommission.
Es ist sehr wichtig, weil wir jetzt ja sehen, wie wir noch viel mehr gefordert sind außenpolitisch und natürlich auch im besten diplomatischen Sinne, aber eben leider auch militärisch. Und insofern ist das überfällig, dass wir uns mit den 20 Jahren Afghanistan-Einsatz auseinandersetzen, dass wir uns selbstkritisch auch fragen, was können wir? Was können wir? Was wollen wir erreichen in solchen Einsätzen? Denn in den nächsten Jahren und auch jetzt schon sehen wir ja, die Krisen nehmen zu. Wahrscheinlich werden es noch mehr werden und es wird von Deutschland, der größten Volkswirtschaft in der Mitte Europas, erwartet, dass wir eine Rolle spielen. Welche auch immer. Darüber muss man sich jetzt auseinandersetzen. Aber umso wichtiger, dass man sich zuvor auch selbstkritisch fragt, wie waren eigentlich die vergangenen Einsätze?
Der SPD-Politiker Michael Müller war Berlins regierender Bürgermeister. Jetzt ist er Außenpolitiker und Vorsitzender der Enquete-Kommission für Afghanistan im Bundestag.
Und diese Frage, die Michael Müller ja hier aufwirft, wie ist der Afghanistan-Einsatz gelaufen, was ist auch schief gelaufen, das ist ja eine Frage, die wir beide, Christoph, uns eigentlich schon seit Jahren stellen. Und wir sind, glaube ich, schon der Meinung, dass man da einiges an Erkenntnissen gewinnen kann.
Die Voraussetzungen für eine schonungslose Aufarbeitung sind allerdings nicht günstig, denn die Aufmerksamkeit ist inzwischen abgewandert in die Ukraine, zum Krieg dort und zum Konflikt im Nahen Osten.
Es interessiert sich niemand für den Afghanistan-Einsatz. Afghanistan fällt runter. Es ist Ende. Und so fallen wir, die dort gedient haben, die dort Schlimmstes gesehen und erlebt haben, die verwundet wurden, hinten runter. Es interessiert sich keiner für uns, außer dass wir hier heute sitzen und darüber sprechen. Und das ist die einzige Chance, und das sage ich so ganz klar, die Politik an die Eier zu packen und zu sagen, hey, wir wollen Antworten. Das ist Teil unseres Lebens und wir haben unsere Gesundheit da verloren. Wir haben dort, nach Aussage eines Ministers, die Sicherheit Deutschlands am Hindukusch verteidigt. Na, das soll mir mal einer erklären.
Das hat dir nie jemand erklärt?
Nein.
Der Minister nicht?
Und nein, seine... die treten ja dann alle zurück oder Es gibt dann ganz andere, die haben dann keine Zeit und können sich nicht erinnern und die sind dann weg. Und wir sitzen da und das macht mich wütend, das macht mich zornig.
Und genau darum soll es gehen in dieser Folge. Wir haben ja in den ersten 4 Folgen dieser Staffel schon einige Dinge benannt, die man ganz offensichtlich als Fehler erkennen kann, was diesen Einsatz betrifft.
Die ganze Welt wurde durch 9/11 überrascht und musste mit den Folgen zurechtkommen. Die Politik, sie hat eine Weile gebraucht, bis sie Entscheidungen traf, bis hin zur konkreten Entscheidung, Soldaten nach Afghanistan zu entsenden. Der Vorwurf der Militärs ist aber immer wieder gewesen, dass diese Zeit nicht effizient genutzt wurde, dass es zu lange gedauert hat, um konkrete Pläne zu entwickeln und das vor dem Hintergrund, dass die Bundeswehr sowieso überdehnt war und für dieses Land nicht ausreichend vorbereitet.
Es blieb gerade mal Zeit, 1 bis 2 Bücher über Afghanistan zu scannen, hat uns ja General von Butler, der Kommandeur des 1. Einsatzkontingents, erzählt.
Und Sonderbotschafter Hans-Joachim Dörr hat berichtet, wie wenig man insgesamt über Afghanistan wusste, wie wenig Interesse und Expertise es in Deutschland zu dem Zeitpunkt zu dem Land gab.
Und der hat uns ja auch ein sehr anschauliches Beispiel geliefert für das zum Teil sehr unabgestimmte Vorgehen auch innerhalb der Bundesregierung. Es gab zwischen Weihnachten und Neujahr 2001 eine Konferenz von Bundeswehrseite aus, wie man sich da eigentlich organisieren wollte, wie man da vorgehen wollte im Einsatz, der da kommen würde.
Ich habe das von meinem Büro als Afghanistan-Beauftragter oder Sonderbotschafter mitbekommen und immer gedacht, ja, wo bleibt die Einladung? Die Einladung kam nicht. Und dann habe ich ganz kurz vor Weihnachten dann angerufen in Potsdam und gesagt, also ich bin der Afghanistan-Beauftragte, meinen Sie, vielleicht wäre es sinnvoll, wenn ich zu Ihrer netten Großveranstaltung dazu stoße? Ach ja, ach so, ja, ja. Und dann kam eine nette Einladung und ich kam dann mit aufs Podium an, in absolut schöner Position und freundlichste Behandlung. Aber irgendwie hat man mich nicht gebraucht. Und das war für mich wieder so ein Erlebnis, wie wir an Sachen rangehen, wir jetzt Deutschen an Sachen rangehen, statt ganz schnell zu suchen, wo sind die ganz wenigen Leute, die was wirklich wissen davon.
Das ist ja ein Punkt, der sich durch den ganzen Einsatz gezogen hat. Die mangelnde Abstimmung der verschiedenen Ministerien in Deutschland untereinander. Am Ende ging es um die Frage der Ortskräfte. Wie schnell bringt man die in Sicherheit? Das war ein Streitpunkt. Aber es ging vorher auch über die Frage, wer ist eigentlich für die zivile Hilfe, die Entwicklungshilfe zuständig? Das lag ja auch in mehreren Ministerien.
General von Butler hat über den stets absoluten Vorrang des Militärischen geklagt. Und wenn das schon ein Vertreter des Militärs selbst sagt.
Es ist wie ein Orchester. Haben Sie ein Orchester, wo 2 Instrumente oder 3 Instrumente fehlen und der Schwerpunkt der Spieler die Soldaten sind, dann klingt das, da können Sie noch so laut spielen, eben nicht so, wie das Orchester insgesamt klingen soll. Und dieses Instrumentarium hat durch den ganzen Einsatz Afghanistan schon bei uns gefehlt. Bevor dieser Einsatz überhaupt beginnt, hätten wir uns zusammenrotten müssen und hätten sagen müssen, worauf kommt es jetzt insgesamt an, was wollen wir erreichen und welche Ressourcen müssen mit in diesen Einsatz gehen? Und da spielen die zivilen Ressourcen, Entwicklung, Finanzen, Landwirtschaft, Verkehr und so weiter und so fort, spielen dieselbe Rolle letztlich wie die Soldaten.
Und weder hier vor Ort haben sich die Ressourcen hinreichend koordiniert, noch in Afghanistan. Also alleine an diesen Punkten sieht man dringenden Verbesserungsbedarf.
Das heißt, dieser berühmte vernetzte Ansatz, der immer beschworen wird, hat nicht funktioniert?
Nein, er hat nicht funktioniert, würde ich so sagen. Ein Außenministerium wollte was völlig anderes als ein Entwicklungsministerium. Die Bundeswehr wurde auf einmal in eine Rolle geschickt, für die sie gar nicht ausgebildet war, nämlich auch den humanitären Einsatz mit zu koordinieren. Alleine schon, weil sie vor Ort bei den Afghanen auch über lange Jahre angesehene, respektierte Gesprächspartner waren. Auf einmal sollten sie also andere Ressortzuständigkeiten mitbegleiten.
So sieht es Michael Müller, der Vorsitzende der Enquete-Kommission. Und vielleicht fehlte in dem Ganzen auch, um das Orchesterbild nochmal wieder aufzugreifen, ein Dirigent, erst also ein Kanzler, Schröder, dann eine Kanzlerin, Merkel, die dann darauf bestanden hätten, dass man da miteinander und nicht nebeneinander oder sogar gegeneinander auftritt.
Und der Kanzler war das auch nicht, der gesagt hat, so, wir müssen jetzt mal sehen, dass alle Ressourcen in dieselbe Richtung marschieren, oder war dem das
detailliert? Nein, also weil den Eindruck und hinterher also bei der Kanzlerin hatte man ja sowieso den Eindruck, Afghanistan interessiert nicht so sehr. Sondern da war das Hauptinteresse weiterhin, nach meiner Wahrnehmung, bündnispolitisch sind wir verlässlich, ne? Markenzeichen, deutsches Markenzeichen in dem Bereich, man ist verlässlich, aber ob dann auch wirklich gut oder bestmöglich, was dabei rauskommt, interessierte auf der Ebene nicht so.
So hat es uns beiden ja Christoph Winfried Nachtwey erzählt, der für die Grünen lange Jahre im Verteidigungsausschuss saß.
Ein weiterer Kritikpunkt war ja, dass die internationale Gemeinschaft weiterhin auf die alten Warlords setzte, die bei der Bevölkerung eigentlich verhasst waren. Aber man ließ sie in den Machtpositionen, um da keine zusätzlichen Konflikte zu haben.
Im Nachhinein muss man wahrscheinlich sagen, es war einer der schwerwiegendsten Fehler, weil man damit eben auch den demokratischen Prozess aushöhlte. Das ist ja einer der Punkte, bei denen der stets so gefasst wirkende Thomas Ruttig wirklich angefasst wirkte, weil sich hier eben die Themen Korruption und das Setzen auf alte Machthaber vermengen.
Meiner Meinung nach hat man Korruption eben auch als Waffe benutzt. Geld als Waffe. Man hat halt die Warlords dafür bezahlt, dass sie mit einem selber zusammenarbeiten und sich nicht den Taliban angeschlossen haben. Was viele ja auch gemacht haben, wenn dann irgendwann die Zahlungen wieder eingestellt worden sind. Weil ihr Herz hat häufig auf der anderen Seite sowieso geschlagen, auch bei vielen der Unterkommandeure der Warlords und der Milizchefs und so weiter.
Der Westen hat Warlords bezahlt?
Natürlich hat der Westen Warlords bezahlt.
Wer? Also waren das... War das die CIA und undercover oder war das offen oder waren das Regierungen?
Na, alle haben das gemacht. Es gab Berichte in der New York Times, wie die CIA da mit... es ging erstmal schon los, als es gegen die Taliban ging, dass die mit Geldkoffern da reingegangen sind und die Milizchefs, die ja von den Taliban vertrieben worden sind, zur großen Freude der Bevölkerung, erstmal mit Millionenbeträgen wieder auf die Beine gebracht haben, sodass die erstmal überhaupt wieder Leute rekrutieren konnten. Und das ist dann natürlich fortgesetzt worden. Es ist sozusagen so offensichtlich, jeder und jede in Afghanistan weiß das, dass einem gar nicht einfällt, wo man mit Beispielen anfangen soll.
Dies ist übrigens eine Erkenntnis, die man auch bei den Befragungen in der Enquete-Kommission gewonnen hat, wie mir deren Vorsitzender Michael Müller erzählt hat im Interview, dass der Westen die Warlords mit so einer Art Schutzgeld tatsächlich bedachte, damit die für Sicherheit sorgten und die Soldaten in Ruhe gelassen wurden.
Es ist tatsächlich wohl so gewesen, wie uns viele bestätigt haben, dass in großen Mengen Bargeld ankam aus Amerika, das dann eben auch bar weitergereicht wurde. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn daraus ein Korruptionssystem entsteht, wo viele merken, sie können gut davon profitieren, wenn sie mit dem Westen zusammenarbeiten.
Hans-Joachim Derr sprach von einer fast unkontrollierten Geldschwemme und hielt das für einen Fehler. Und er habe damals der Entwicklungsministerin erklärt, wie es seiner Meinung nach richtig gehen sollte.
Ich habe gesagt, warum nicht gucken, wo sind noch Strukturen intakt? Das ist trotz Taliban und trotz Bürgerkrieg doch noch in vielen Bereichen der Fall. Dann geht man zu den Dorfältesten, das ist so die unterste Instanz oder dann die nächsthöhere Ebene und fragt die, was braucht man? Was braucht ihr dringend? Dann sagen die, also die Brücke ist kaputt und die Schule ist zerstört und wir haben nicht ein Minimum an Krankenbetreuung, also 1, 2, 3. Da fragt man, was kostet das? Oder erstmal fragt man, könnt ihr das selber machen? In den allermeisten Fällen ist das mit afghanischen Mitteln zu machen.
Nur man braucht Material, man braucht Geld.
Und dann, was kostet das, was braucht ihr dafür an Material? Und dann sagt man ihnen, gut, das kriegt ihr im Vertrauen darauf, dass ihr das richtig macht. Und wir kommen in 9 Monaten, in einem Jahr wieder und gucken. Und wenn alles dann so ungefähr gemacht ist, kriegt ihr die nächste Tranche. Wenn das nicht gemacht ist, dann haben wir Pech gehabt, aber ihr habt auch Pech gehabt, dann war es das.
Allein über die Frage, wie es eigentlich der Versuch zu werten, demokratische Strukturen in Afghanistan einzuziehen, könnte man eigentlich eine ganze Sendung füllen. Es wurde ja im Nachhinein immer wieder als Fehler bezeichnet, sich bei diesem Versuch übernommen, sich verhoben zu haben. Wir, Christoph, sind uns eigentlich mit den meisten unserer Gesprächspartner weitgehend einig, dass es die Chance durchaus dazu gab und das Land Afghanistan eigentlich auch offen für eine Demokratisierung war, aber dass man zum Beispiel damit, dass man auf dem Petersberg die jungen demokratischen Kräfte gar nicht richtig zum Zuge kommen ließ und eben mit der Revitalisierung, also mit der Stärkung der alten Warlords, diese Chance verspielt hat.
Ganz abgesehen davon, dass durch Wahlfälschung die Demokratie an sich irgendwann an Glaubwürdigkeit verloren hat und auch die afghanische Regierung, auf die man setzte, büßte immer mehr an Macht und Einfluss ein.
Und das waren großenteils Fassadeninstitutionen. Das war eine Fassadendemokratie, die aufgebaut worden ist, mit schwierigen Wahlen und nicht viel dahinter.
Auch eine Fassadenarmee und Polizei.
Ja, das auch immer mehr. Ich meine, nichts gegen sehr viele oder wahrscheinlich die meisten der Leute, die da mitgekämpft haben und ihren Hintern dahin gehalten haben für eine Regierung, die jetzt nicht wirklich sehr viel für sie gemacht hat. Aber es war natürlich auch klar, dass das Geld halt auch so unkontrolliert ausgegeben worden ist, dass es halt Geistersoldaten, Geisterpolizisten, Geisterlehrer, Geisterschulen, Geister alles Mögliche gab. Also die Hälfte der Armee existierte wahrscheinlich nur auf dem Papier oder sagen wir mal realistisch sagen ein Viertel. Aber es macht schon einen großen Unterschied aus. Und zum Schluss war die Moral gerade durch die Korruption so untergraben. Wenn die Soldaten sehen, wie ihre Vorgesetzten Munition, Waffen, Sprit an die Taliban verkaufen oder auf dem nächsten Bazar, wo die Taliban es dann kaufen können.
Kommen wir nochmal zurück auf Shukriya Barakzai, die afghanische Politikerin und Frauenrechtlerin, die ja heute eben wegen der Rückkehr der Taliban im Exil in London lebt. Bei der fand ich sehr spannend, Christoph, dass sie natürlich auch Fehler beim Westen, also der internationalen Gemeinschaft, sieht, aber eben genauso auch innerhalb der afghanischen Gesellschaft.
Genau, denn dort gibt es Kräfte, sagt sie, die den Fortschritt zu bremsen versuchten. Das benennt sie ganz offen an dem Beispiel, dass es eine generelle Angst der Männer gäbe vor gebildeten Frauen.
As much as women are going to be more educated and more empowered, more independent economically, socially, that much the fear will grow.
Die Furcht wächst, je stärker sie an Bildung teilhaben, je unabhängiger sie wirtschaftlich und sozial werden.
They will not be anymore my slaves.
Dann werden sie nicht mehr meine Sklavinnen, denken sie.
So that slavery will get end. So because of that slavery, they like to keep those slaves in a box. And they can just give them space when they think there is a little bit tiny, tiny space or a piece of decoration piece on the table.
Denn sie halten diese Sklavinnen gern in einem Käfig und geben ihnen nur Raum, wenn sie das für nötig halten oder als ein Stück Dekoration auf dem Tisch.
Ich wollte von Shukriya Barakzai auch wissen, wie sie die Machtübernahme der Taliban, die erneute Machtübernahme 2021, dann gesehen hat nach dem Abzug der ausländischen Truppen. Wen macht sie für dieses katastrophale Ende verantwortlich?
Everybody, every single Afghan first and then foreigners.
Jeder einzelne Afghane und dann die Ausländer.
Why? Because we let as a nation for warlord to lead us.
Weil wir es als Nation zugelassen haben, von Warlords angeführt zu werden.
We let the Taliban to be in our own houses as a shelter.
Wir haben die Taliban in unsere Häuser gelassen zu ihrem Schutz.
We let the local police to abuse us.
Wir haben der Polizei erlaubt, uns zu missbrauchen.
We let the technocrats to rob us.
Und den Technokraten uns auszurauben.
We let the bad leaders to be a leader. We let the opportunity to go out of our hands and control.
Wir haben diese Chance verstreichen lassen.
We never think the sense of responsibility back to our country and our people.
Wir haben uns nie die Verantwortung zurückgeholt für unser Land und unsere Menschen.
Es war ja offensichtlich eigentlich schon ab den Jahren 2006, 2007, dass vieles in die falsche Richtung lief in Afghanistan. Aber es hat gedauert bis zum Frühjahr des Jahres 2010, bis der damalige Verteidigungsminister zu Gutenberg zum ersten Mal von Krieg in Afghanistan tatsächlich gesprochen hat. Aber weiterhin lasen sich Dinge in Berichten rosarot, die eigentlich diese Farbe gar nicht mehr hatten, die gar nicht mehr rosarot waren.
Ja, es gab ja tatsächlich mal in einem internen Mailverkehr die Formulierung, dass man das Parlament, den Bundestag am besten in homöopathischen Dosen auf eine sich verschlechternde Lage einstellen solle. Das hat dem Untersuchungsausschuss, Kaidus damals berichtet, ziemlich für Furore gesorgt. Und auch die Enquetekommission und ihren Vorsitzenden Michael Müller hat das Schönfärben beschäftigt.
Es ist schon so, dass natürlich die Ministerien auch ein Interesse daran hatten, die Berichte so zu formulieren, dass es weitere Mandatserteilungen gibt. Man wollte ja, darf man immer wieder nicht vergessen, ausgehend von diesem Punkt uneingeschränkte Solidarität, man wollte in der internationalen Solidarität vor Ort weiterarbeiten. Dafür musste es entsprechende Berichte geben, die hießen ja bezeichnenderweise auch über viele Jahre Fortschrittsberichte. Also es war klar, es gibt einen Fortschritt, den wir darstellen. Und auf dieser Grundlage hat das Parlament entschieden. Eben dieses etwas eher selbstkritische, ressortübergreifend vernetzte Denken, das hat zumindest nicht hinreichend stattgefunden. Und damit konnte das Parlament, glaube ich, auch nie einen wirklich guten Überblick bekommen, was passiert in Gänze vor Ort, um dann kritischer zu entscheiden, was man macht.
Wenn aber doch immer offensichtlicher wurde, was falsch lief, warum dann in der Politik diese Schönfärberei?
Ich denke, man wollte gerade innerhalb der NATO sich auch als verlässlicher Bündnispartner präsentieren. Und vielleicht glaubte der eine oder andere sogar, dass sich die Dinge in Afghanistan doch noch zum Besseren wenden könnten. Aber dies ist genau ein Punkt, bei dem Martin Kobler, also der Ex-Büroleiter von Außenminister Joschka Fischer, fast der Kragen geplatzt ist im Interview. Welche Schlussfolgerungen aber zieht er?
Auf jeden Fall zwei Lehren. Das eine ist Scheitern einkalkulieren und das zweite ist Exit nach einer bestimmten Zeit. Nicht am Anfang. Da kann man nicht an Exit denken. Da passiert ein Völkermord. Da gehe ich rein oder die UNO geht rein oder wer auch immer. Da denkt man jetzt nicht, wie kommst du wieder raus. Ja? Aber nach einer bestimmten Zeit, das ist eine Lehre für alle. Den Exit mitdenken, das Scheitern einkalkulieren. Wenn man das Scheitern einkalkuliert, dann läuft man auch nicht in die Falle, ja, so schön zu berichten, es wird schon gut gehen. Sondern ich habe schon immer gesagt, das Ding kann scheitern. Also, under promise, over deliver, expectation management, wenige Erwartungen kreieren und dann übererfüllen. Ja, Scheitern einkalkulieren, Exit mitdenken. Ich glaube, das sind so ein paar Prinzipien, die man auch auf zukünftige Auslandseinsätze anwenden kann.
Hilft das alles dem Soldaten Robert Müller weiter? Der kämpft immer noch mit den Folgen seiner Krankheit, seiner Traumatisierung aus dem Afghanistan-Einsatz.
Ich schlafe nach wie vor sehr schlecht. Das ist das große Problem, was ich habe. Nach wie vor, dass ich nicht durchschlafen kann, dass ich einfach nicht schlafen kann. Ich habe dann Albträume auch, die vermischen sich und dann kommt wieder der Kosovo dazu. Das vermischt sich dann Kosovo, Afghanistan oder aktuell Deutschland. Das ist so, wenn ich hier manchmal auf den Berg gucke, dann bin ich auf einmal in Afghanistan gedanklich. Und dann erinnere ich mich an das, was ich dort gemacht habe und dann sind diese Bilder auch da. Heute aber, dass ich das kontrollieren kann, dass ich mich zwingen kann, du bist nicht in Afghanistan, bleib jetzt hier. Das sind diese Hilfsmittel, die ich gelernt habe, um mich einfach nicht komplett wegzuschießen. Ja. In der Regel gehe ich dann in mein Zimmer, ziehe meine Laufschuhe an und gehe laufen.
Robert hatte davor aber einen bürokratischen Höllenritt hinter sich, wie so viele, die um die Anerkennung ihrer Krankheit kämpften.
Inzwischen gibt es ja Gesetze, die es eben vorher nicht gab, die helfen sollen, auch schwer Traumatisierten die Anerkennung zukommen zu lassen, die sie verdienen. Robert aber fühlt sich ja trotzdem alleingelassen von seinem ehemaligen Arbeitgeber der Bundeswehr.
Und er sagt, er würde am liebsten von normalen Ämtern und nicht von der Bundeswehr versorgt werden. Die hätten alles noch verkompliziert für ihn.
Das Rad musste nicht neu erfunden werden. Es gibt immer einen, der meint, bei der Bundeswehr das Rad neu zu erfinden. Das war im Einsatz schon so, als irgendwann einer hier Schuhputzkisten ins Camp-Wehrhaus gestellt hat. An jeder Ecke waren Schuhputzkisten. Da habe ich mich gefragt, was soll das? Ja, wie Soldaten müssen ja im Einsatz auch einen Schuhputz haben. Und da fällt einem alles aus dem Gesicht. Und so erlebe ich das auch auf der politischen Ebene. Da machen viele Menschen, wollen da mitmachen, aber machen Quatsch. Und wenn es dann da ist, dann wird es einfach nicht ernst genommen. Also das macht mir einfach zornig, dass wir hätten ja die Möglichkeiten, Einsatzgeschädigten zu helfen. Es gibt die Möglichkeiten. Es wird aber nicht gemacht.
Und Robert fühlt sich auch von der Gesellschaft im Stich gelassen, von der er immer wieder hört, Du bist doch eigentlich selbst schuld. Du musstest doch darauf vorbereitet sein als Soldat, was da kommen würde.
Gibt es denn Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz, die man bereits in den letzten Jahren umgesetzt hat, die man gezogen hat, sozusagen bevor die abschließenden Berichte von Enquete-Kommission und Untersuchungsausschuss vorliegen? Bei Mali hat man zumindest in das Mandat reingeschrieben, dass man den Einsatz regelmäßig auswerten will, dass man sich eine Hintertür offen hält, eine Exit-Option. Kai, du warst ja in Gao und hast dir den Abzug der Bundeswehr Ende September dort angeguckt.
Ja, und draußen vor den Toren des deutschen Lagers war deutlich zu beobachten, dass die Konfliktparteien, also vereinfacht gesagt die Terroristen und die malische Armee, wieder mit voller Wucht aufeinanderprallten, eben weil dieser Puffer, den die Bundeswehr und die UN-Blauhelme gebildet hatten, nicht mehr da war. Und dann drängt sich natürlich die Sinnfrage durchaus wieder auf. Das wäre dann eine Parallele zum Afghanistan-Einsatz, auch wenn sich die beiden Länder Mali, Afghanistan eigentlich überhaupt nicht vergleichen lassen. Aber die Sicherheitslage war so, auch in Mali, dass sie sich eigentlich zurückentwickelte zu dem Zustand, in dem das Land mal war, als die ausländischen Truppen überhaupt dort erst reingegangen sind.
Vergleichbar sind die Einsätze vielleicht insofern, als man in beiden Fällen auch die Verlässlichkeit Deutschlands unter Beweis stellen wollte, dass man in Afghanistan mitgehen musste. Daran zweifelt Martin Kobler nicht. Er versieht es jedoch mit einem Aber.
Wir waren in Afghanistan wegen der Solidarität mit den Amerikanern. Das ist ja recht, ja? Aber es trägt nicht als Begründung über Jahre. Solidarität alleine zählt, also trägt, weil man es machen muss, weil es auch wirklich alternativlos, wie im Fall Afghanistan war es, aber es trägt nicht auf Dauer.
Sprich, irgendwann muss jedes Land seine eigenen Interessen definieren und muss sie dann auch der Bevölkerung zu Hause erklären. Und im Zweifelsfall muss man dann umsteuern oder die Ausgangstür nehmen, wenn man sieht, dass man nicht mehr weiterkommt oder die Entwicklung in die falsche Richtung geht. Mit Blick auf Afghanistan ist Winfried Nachtwey jedenfalls recht klar.
Die Tatsache, dass Deutschland da auch hingegangen ist, die halte ich weiterhin für richtig. Aber wie es dann umgesetzt wurde, das hat auch in mehrerer Hinsicht dann die Rutschbahn also eben geöffnet, also für das letztendliche Desaster.
Es gibt ja nicht wenige, die wahrscheinlich zu Recht sagen, der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist vermutlich der letzte, bei dem die USA sich noch einmal massiv in Europa engagieren. Danach werden die Europäer sich mehr und mehr auf eigene Füße stellen müssen. Da wäre es natürlich hilfreich, wenn man daran ernsthaft mal zu arbeiten beginne.
Kanzlerin Merkel hatte in einer Bierzeltrede ja schon vor Jahren bemerkt, man müsse sich da ein Stück weit unabhängiger machen. Das war noch zu Zeiten von Donald Trump.
Und was die USA betrifft, so ist ja in Afghanistan allen deutlich vor Augen geführt worden. Man konnte dort alleine nicht auf eigenen Füßen stehen und alleine nicht bleiben. Und in Mali war es ja auch so, die Franzosen zogen ab und das war dann auch im Grunde der Anfang vom Ende des UN-Blauhelm und des Bundeswehreinsatzes.
Also müssen sich vermutlich UNO, NATO und damit auch die Bundesregierung überlegen, wie sich Missionen künftig erfolgreicher gestalten ließen, meint Michael Müller.
Es geht, glaube ich, nur in einer internationalen Zusammenarbeit, mindestens einer europäischen. Die Diskussion wird ja auch geführt. Können wir zu einer europäischen Beschaffung zum Beispiel kommen? Vielleicht sogar in einer langfristigen Perspektive zu einer europäischen Armee. Wie stimmen wir uns auch politisch enger ab? Diese Diskussionen liegen ja auf dem Tisch, auch bei allen Konflikten, die wir in der Welt sehen. Das ist ganz klar. Aber natürlich, man muss noch mal sagen, Deutschland muss sich ehrlich machen. Die Diskussion hat Lars Klingbeil im letzten Jahr eröffnet mit der starken Formulierung der Führungsmacht Deutschland. Da haben ja viele erst mal gezuckt. Verständlich bei unserer Geschichte, auch Führungsmacht Deutschland. Aber es ist die Diskussion, die zu führen ist. Welche Rolle wollen wir spielen? Mit welchen Mitteln? Nochmal politisch, diplomatisch, aber auch militärisch. Wir müssen uns ehrlich machen. Sagen wir mal ein Zögern oder einige sagen ein Wegducken mit der Hoffnung, andere werden schon Aufgaben erledigen, die dringend nötig sind. Das wird so nicht mehr funktionieren in dieser sich so schnell verändernden Welt.
Nun ist ja unverkennbar, dass, was die NATO und die Bundeswehr betrifft, so eine Art Rückbesinnung auf die Wurzeln derzeit stattfindet, nämlich eine Rückbesinnung auf die Landes- und Bündnisverteidigung.
Wobei der einsatzerfahrene General Karl Hubertus von Butler auch warnt, es könne gefährlich sein, sich einseitig auszurichten, also aus dem Auge zu verlieren, dass es auch Auslandsmissionen außerhalb des NATO-Gebiets geben könnte.
So, und wenn wir jetzt irgendwann mal wieder eine ähnliche Situation haben, wo ein terroristischer Angriff gegen uns geht, gegen die westliche Welt, ob es jetzt gegen Deutschland oder wen auch immer, dann müssen wir natürlich gewappnet sein, hier entsprechend zu reagieren. Deswegen ist dieser langwierige und schwierige Aufbau der Fähigkeit, gegen Aufständische sich entsprechend wehren zu können, am Beispiel Afghanistan, die Fähigkeit dazu, müssen wir zwingend erhalten. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht völlig umkippen, Landes- und Bündnisverteidigung, die natürlich jetzt der Schwerpunkt wieder ist, ganz klar. Aber es sind zwei unterschiedliche Formen von Einsätzen und beides müssen wir beherrschen.
Wenn aber die Bundeswehr in Zukunft beides können muss, also Landes- und Bündnisverteidigung und Auslandseinsätze, dann bedeutet das, es kommt da einiges mehr an Aufgaben auf die Truppe zu und dafür muss sie auch entsprechend ausgestattet sein. Das hat ja der Verteidigungsminister Boris Pistorius mit dem Satz, dass die Truppe kriegstüchtig werden müsse, zu umschreiben versucht, dass sie dann entsprechend auch ausgerüstet sein muss.
Klar ist ja, dass andere Länder sich eine stärkere Rolle Deutschlands in der Welt wünschen. Michael Müller, der SPD-Außenpolitiker, hat das auf Reisen immer wieder zu hören bekommen, dass man da durchaus Erwartungen hat.
Aber wenn ihr nicht wollt, dass Russen oder Chinesen oder andere in unserem Land Einfluss gewinnen, uns abhängig machen von denen, wenn ihr nicht wollt, dass da neue Bündnisse entstehen, dann müsst ihr aktiv werden. Dann erwarten wir von euch auch, dass ihr in unserem Land sichtbar aktiv seid. Natürlich auch finanziell, natürlich auch mit Investitionen. Aber oft ist damit auch die Erwartung verbunden, dass wir militärisch sichtbar sind. Ich will nochmal betonen, das heißt nicht immer Kampfeinsatz. Aber dass wir vor Ort sind und Dinge auch sichern, das wird oft erwartet und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Kein Einsatz ist mit einem anderen vergleichbar. Das haben wir anhand der Beispiele Afghanistan und auch Mali gesehen. Doch wenn man über die Jahre die Lehren aus Afghanistan und auch aus Mali nicht vergessen würde und die dazu verfassten Papiere eben nicht in Schubladen verstauben lässt, dann wäre schon viel gewonnen.
So ähnlich hat das in seinen eigenen Worten ja auch Robert als Soldat formuliert, dass man in der Welt gefragt sei als Bundeswehr. Und zwar aus ureigenstem deutschen Interesse.
Und das versuche ich eben, oder habe ich in der Regel immer versucht, dem Nachbarn, dem Freund im zivilen Bereich immer zu erklären. Das Öl, was er da im Auto hat, das Benzin, was er da im Auto hat, das Auto, was er da hat, die Schuhe, die er, das Handy, was er hat, das wächst hier nicht in Deutschland an den Bäumen. Das kommt irgendwo her. Und dafür muss irgendjemand nun mal auch Verantwortung übernehmen.
Christoph, du warst ja bei Robert, hast ihn getroffen dort oben in den Bergen im Wallis. Wie geht's ihm denn heute?
Und er hat Abstand gewonnen mit dem Job oben in einem Hotel in der Schweiz. Distanz zur Bundeswehr, der er nicht mehr angehört, der ist dienstunfähig. Aber durch seine Krankheit, durch das Trauma aus dem Afghanistan-Einsatz ist das Thema Afghanistan bei ihm natürlich weiter präsent.
Und auch Shukriya Barakzai ist ja nicht mehr in ihrem Heimatland. Sie verfolgt aus dem Exil in London die ja derzeit eher aus Horrormeldungen bestehenden Nachrichten aus Afghanistan.
Aber sie gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich ihr Land doch wieder wandelt, auch wenn die Aussichten viel schlechter sind als damals 2001, 2002, als die internationale Gemeinschaft unvorbereitet kam, sich langsam vortastete, aber doch optimistisch in ihren Afghanistan-Einsatz ging. Shukriya Barakzai will ihren Kampf weiterführen.
Because sometimes they don't know the value of one individual or the power of one individual. It doesn't matter. Maybe I will not see the result of my hard work today.
Vielleicht werde ich heute nicht das Ergebnis meiner harten Arbeit sehen.
But there are millions of eyes.
Aber es gibt Millionen von Augen.
Millions of voices.
Millionen Stimmen.
It need to be echo. It need to be amplified.
Die brauchen ein Echo, müssen verstärkt werden.
It need to be heard. It need to be said. A different, a new, clear chapter needs to be started.
Ein anderes, neues Kapitel muss gestartet werden.
Every misery will have an end. Every darkness will have an end.
Bei allem Leid, jede Dunkelheit endet irgendwann.
No matter how cloudy is dark, sun will rise again.
Und egal wie dunkel die Wolke ist, die Sonne wird wieder aufgehen.
Und Sie werden zurück nach Afghanistan gehen?
Inshallah.
So Gott will.
I am a woman in exile.
Ich bin eine Frau im Exil.
I am not a migrant.
Keine Migrantin. Killed in Action. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Mit Maja Schöne. Technische Realisation: Christian Alpen, Nicole Graul und Sebastian Ohm. Die Regie hatte Nikolai von Koslowski, die Redaktion Ulrike Thoma. Killed in Action ist ein Podcast von NDR Info in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und hier noch ein Podcast-Tipp von uns.
Hallo, ich bin Antonius Kempmann und ich erzähle in dem Podcast Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, diese unglaubliche Geschichte. Zwei Männer wollen 30 Jahre lang ihrer Vergangenheit entkommen und stehen sich plötzlich am anderen Ende der Welt gegenüber. Gustav Wagner und der jüdische Goldschmied Stanislaw Schmeissner, genannt Schlomo. Das Wiedersehen findet 1978 in einem Polizeigebäude in Sao Paulo in Brasilien statt. Ein gutes Jahr nach dem Wiedersehen, Ende der 70er Jahre in Brasilien, ist der Nazi tot. Kein Gericht hat es entschieden, Wagner hat sich selbst gerichtet, mit einem Messer. Selbstmord, sagt die Polizei. Mein Kollege Martin Kaul und ich haben jahrelang recherchiert. Und das Ergebnis hört ihr hier. Schlomo. Der Goldschmied und der Nazi ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio J. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.